Ferngespräch, der Podcast der Ferien- und Porsche Fernefahr.
Die heutige Folge ist anlässlich des Tags der Pflege am 12.05. dem Thema Pflege und Pflegenotstand in Österreich gewidmet. Zu Gast ist Roland Nagel. Er ist diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, studierte Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien, ist zertifizierter Mediator, Master of Business Administration in Sozialmanagement und Leadership und hat langjährige Führungserfahrung als Pflegedienstleiter im geriatrischen Sektor. Roland Nagel ist außerdem Publizist, Referent und Lehrbeauftragter an Universitäten und Fachhochschulen, so auch an der Fernefahr mit Lehrveranstaltungen im Bereich Ethik und Krisen- und Konfliktmanagement. Lieber Roland, herzlichen Dank, dass du uns heute mit deiner Expertise zur Verfügung stehst.
Sehr gerne.
Vielleicht zum Einstieg die eher allgemeine Frage: Wie würdest du die aktuelle Situation des Pflegenotstands oder der Pfleger im Allgemeinen in Österreich beschreiben? Und welche Auswirkungen hat das auch auf die Qualität der Pflege in Österreich?
Nun, in Wirklichkeit gibt es diesen Pflegenotstand, liebe Ina, nicht seit gestern, sondern schon seit langer, langer Zeit. Wenn man an die Corona-Zeit denkt, dann war ja das nichts anderes als wie ein Brennglas sozusagen auf diese Berufsgruppe der Pflege, die dann logischerweise auch mal mehr Aufmerksamkeit erfahren hat. Leider ist es nicht nur in Österreich, sondern oftmals weltweit so, dass was Schlimmes passieren muss, damit die Aufmerksamkeit dort auch hinkommt, wo sie denn auch sein sollte. Man darf nicht vergessen, die Pflege ist die mit Abstand größte Berufsgruppe im österreichischen Gesundheitswesen. Aber die Aufmerksamkeit auf diese größte Berufsgruppe war immer sehr, sehr minimalistisch angelegt. Egal, ob wir nun vom Krankenhaussetting sprechen, vom Pflegeheim im geriatrischen Sektor oder von der mobilen Hauskrankenpflege, um mal eine sehr, sehr klare, aber auch einfache Einteilung zu machen. Denn eines ist auch klar, es wird immer von der Pflege gesprochen und dann wird alles zusammengeschüttet in einen Topf, vor allem auch von politischen Würdenträgern, die oftmals keine bis wenig Ahnung haben von der Berufsgruppe und leider auch nicht in der Lage sind, scheinbar diejenigen, die sich auskennen, dementsprechend ins Boot zu holen oder einzuladen, ihre Expertise auch wirklich kundzutun. Wenn ich mich erinnere, wenn ich in vielen Arbeitsgruppen teilweise auch dabei war, damals auch noch im Gesundheits- und Sozialministerium, und wenn es um Pflege gegangen ist, dann sind ja 20 Leute zusammengekommen, wo maximal 2 von der Pflege waren. Und da denke ich mir schon, was überlegt man sich bei so einer Einladungspolitik? Wenn ich ein Problem mit dem Auto habe, dann gehe ich auch nicht zum Tischler. Umgekehrt, wenn ich ein Problem mit meinen Möbeln habe, dann gehe ich nicht zum Kfz-Mechaniker. Das ist irgendwie logisch für manche Menschen, die hier auch Entscheidungsträger und Trägerinnen sind, ist das nicht logisch. Das gehört abgestellt. Pflegenotstand war ja etwas, was man in Tochtergesellschaften, ich sage jetzt nur Gesundheit Österreich, GmbH des Ministeriums, noch vor Jahren gar nicht sagen durfte. Da hat man gesagt, wir haben eine personelle Pflegeherausforderung, aber bitte, Roland, sag nicht Notstand, ja, obwohl es alle gewusst haben. Und gewusst hat man nämlich auch eines, wo man heute so tut, als wäre das die große Überraschung, nämlich wann 2030 auch Kolleginnen und Kollegen in die wohlverdiente Pension gehen. Die sind dann, ach und staune, weg, ja. Das betrifft immerhin 32% des jetzigen Personals, also fast ein Drittel ist 2030 weg. Das kommt also zusätzlich noch dazu, zu diesem Pflegenotstand, der natürlich vor allem für die Betroffenen, nämlich für die Patientinnen und Patienten, für die Bewohnerinnen und Bewohner, für deren Angehörige die wirkliche Katastrophe bedeutet, dass natürlich Pflegefachpersonal auch darunter leidet, Stichwort Stress, Stichwort chronische Überforderung. Ich rede ja nicht von, naja, da müssen wir jetzt ein paar Dienste mehr machen das Monat und dann ist wieder alles gut, sondern diese chronische Überforderung geht ja über Jahre, vor allem auch in den Bereichen, die wenig Aufmerksamkeit bekommen. Geriatrische Pflege, mobile Hauskrankenpflege, pflegende Angehörige, darf man nicht vergessen, übrigens der größte unter Anführungszeichen Pflegedienst des Landes sind die pflegenden Angehörigen. Die sind über Jahre und Jahrzehnte völlig vergessen worden. Ohne die würde alles zusammenbrechen.
Du hast Corona angesprochen, dass da der Fokus dann auch auf die Probleme in der Pflege dann auf einmal da waren. Hat sich dadurch etwas verändert? Hat es in gewisser Weise eine Besserung gegeben oder ist es noch schlechter worden?
Also noch schlechter, glaube ich, kann es ja bald nicht mehr werden, ja, was zumindest auch Aufmerksamkeit und Wertschätzung betrifft. ein Wort, nämlich das letzte Wertschätzung, was auch in diesem Zusammenhang sehr, sehr strapaziert wurde. Natürlich haben sich die Kolleginnen und Kollegen gefreut, wenn Leute am Balkon stehen und klatschen, ja? Oder wenn jetzt die Politik mehr draufgekommen ist, dass Pflege an sich ein hochprofessioneller Beruf ist, mit ganz, ganz vielen Spezialisierungsmöglichkeiten. Mir fällt jetzt nur ein Wundmanagement, Stomapflege, aber auch diese Acute Nurses, die es also auch schon in Niederösterreich gibt, die zum Einsatz kommen, die großteils auch ja, sowas wie die Erstordnung ist, bevor der Hausarzt noch einen Blick drauf wirft. Ja. Also es gibt unglaublich viele Spezialisierungen. Corona, wie gesagt, war eine Hilfe, was Aufmerksamkeit betrifft, war auch eine Hilfe, was der Gesundheitsminister zugemacht hat, dass er sagt, okay, Sie haben in der Bundesregierung ein 2-Jahres-Erste-Hilfe-Paket geschnürt mit also ein bisschen mehr Geld und ein paar anderen Sachen. Das ist natürlich nicht klein zu reden, da geht es um 1 Milliarde Euro in Wirklichkeit, ja, im Hintergrund. Ich weiß schon, dass das nicht nichts ist. Da haben auch viele andere Regierungen noch viel mehr geschlafen, muss man auch dazu sagen. Aber das ist, wie gesagt, ein Erste-Hilfe-Paket, das 2 Jahre dauert. Wir haben jetzt Wahlen, wahrscheinlich im Herbst dieses Jahres. Na, mal schauen, was der nächsten Regierung einfällt. Und eines darf man nicht vergessen, Pflege ist grundsätzlich nicht nur Bundesangelegenheit, sondern wenn wir uns überlegen, wo denn die Träger der Pflege liegen, also was ist das? Kliniken, mobile Hauskrankenpflege, Großteil der Pflegeheime, dann ist es Länderangelegenheit. Ich will hier nicht bitte zwischen den Körperschaften hin und her schieben und zu der Schuld und der Schuld und eigentlich ist ja der Schuld. Aber man muss schon auch sehen, wo letztendlich die auch gesetzliche Verantwortung steht. Da sind manche Bundesländer weiter vorn mit dabei, auch zu überlegen, wie können wir sozusagen auch personaltechnisch mehr sozusagen anschieben. Ja? Und es geht ja nicht nur ums Anschieben, das heißt auszubilden, sondern es geht ja auch darum, und das ist eines der wichtigsten Fragen in diesem Zusammenhang überhaupt, die du gestellt hast am Anfang, nämlich Pflege im Notstand. Ja, wie bleiben denn die neu ausgebildeten Pflegekräfte im System und sind nicht innerhalb von 3 Jahren wieder weg?
Ja, du hast jetzt auch schon die neu ausgebildeten Pflegekräfte angesprochen. Und vorher hast du auch erwähnt, dass 2030, ich glaube, du hast gesagt, 32% der Pflegekräfte in Pension gehen. Ja. Wie gestaltet sich da die Ausbildung von Pflegekräften? Ist es momentan so, dass der Pflegenotstand dadurch bewältigt werden kann? Oder siehst du auch eine Notwendigkeit der Veränderung der Ausbildungsstruktur?
Es ist mittlerweile so, und da kann man natürlich jetzt alle möglichen Varianten und Berechnungsvarianten herbeiziehen, aber im Best-Case-Fall werden wir es bis 2030 in keinster Weise schaffen können, dass wir das Personal, nämlich eine Menge, hervorbringen, ausbildungstechnisch, die wir benötigen. Das ist immer ein Faktum. Warum? Wir sind zu spät dran. Pflegefachkräfte, vor allem auch Diplomierte, die eine 3-Jahre-Ausbildung haben, jetzt auch auf Hochschulniveau und so weiter und so fort. Ich begrüße das grosso modo, dass das so ist. Das ist ein Nachziehen der Qualität, aber auch des Standings innerhalb der Europäischen Union. Aber das alleine ist nicht genug. Ja. Es gibt Versuche, sogenannte Schulversuche in verschiedenen Bundesländern, wo PA, also Pflegeassistentinnen und Pflegefachassistentinnen mit Matura ausgebildet werden. Die Frage ist ja dann immer, wenn ich eine Matura habe, naja, ob ich dann nicht gleich auch Medizin studiere oder was anderes. Also man weiß nicht, wie viele Kräfte man dann wieder verliert, die schon quasi einen Pflegeassistenzberuf erlernt haben. Grundsätzlich eine nette Überlegung, was ich jahrelang dafür eingesetzt. Es ist eine gute Sache, die Leute ein bisschen früher auch abzuholen und vor allem auch emotional zu begleiten und nicht zu überfordern, was zum Beispiel bei der Pflegelehre meines Erachtens sehr wohl der Fall ist, denn hier werden 15-Jährige sozusagen herangezogen in Einrichtungen, wo es dann mehr oder minder, ich unterstelle mal, keine Praxisanleiterinnen und Anleiter gibt, weil wenn der Personalnotstand schon so groß ist, naja, dann werden wir für Praxisanleitungen zusätzlich eher nicht so die Ressourcen haben, gehen wir davon aus. Und was man als 15-, 16-Jähriger und Jährige in zum Beispiel geratische Einrichtungen oder auch anderen Einrichtungen sieht, und ich würde jetzt nicht schlecht reden, das ist ein Faktum. Es geht um Schmerz, es geht um Leid, es geht um Tod, es geht um Demenz. Und es geht natürlich auch um schöne Sachen, aber die sind auch mit dabei. Und rein entwicklungspsychologisch würde ich das Jugendlichen so nicht zutrauen wollen. Das hat auch einen Sinn, warum die Europäische Union sagt, 17 ist hier wirklich die unterste Grenze. Ich denke an mich selber. über 18 Jahre, die ich begonnen habe in der Pflege. Und glaub mir eines, liebe Ina, da gibt es einige Herausforderungen, wo ich heute noch schlucken muss, wenn ich an das zurückdenke. Da hat es keine Supervision gegeben, da hat es kein Coaching gegeben, da hat es keinen Mediator gegeben. Damals habe ich noch geraucht, da hat es dann öfters geheißen, gehst du traurig auf die Stiegen, rauchst du eine Kunst wieder, wenn ihr verstorben ist nach 3 Monaten und so weiter und so fort. Ja? Man sieht auch bis heute, und das ist leider auch ein bisschen der Schock daran, ich habe einmal geschrieben, besser gesagt in einem Interview, dieser Praxisschock, unter Anführungszeichen, der ist nach wie vor gegeben. Wie komme ich auf das? Wenn die Leute in der theoretischen Ausbildung sind und dann erst einmal, zweite Mal erleben in der Praxis, ich würde es gar nicht sagen, bei was für Settings, dann sind viele weg, weil sie tatsächlich sehen, was ist der Gap, was ist die Lücke zwischen Theorie und Praxis? Was ist die Lücke zwischen Schein und Sein? Oder zwischen Ist und Soll? Man kann da noch vieles hernehmen. Und es ist letztendlich etwas, wo man denke, man müsste auch als Träger, auch in der Offensive des Marketings, ich verstehe schon, was man will, ne? Ist gar keine Frage, ja, und was man braucht, trotzdem ehrlicher sein und sagen, was erwartet die Leute? Und dann aber auch sagen, schau her, aber wir nehmen euch auch nicht nur pflegefachlich, sondern auch emotional an der Hand. Wir begleiten euch, wir helfen euch bei Problemstellungen, bei Herausforderungen des Menschseins. Du darfst doch nicht vergessen, hier geht es um die existenziellsten Fragen des Lebens. Deine Mama als Beispiel hat einen Schlaganfall, liegt auf der Neurologie, geht davon aus, du liebst deine Mama, du bist als Angehörige massivst überfordert. Auch übrigens als Diplomierter und Pflegeexperte und so weiter. Da kann mich erinnern, wie meine Mutter im Sterben gelegen ist. Da bist du nur mehr Sohn. Und dann brauchst du dort Vollprofis. Die wissen, was sie tun. Und ich sage es ganz bewusst dazu. Und die wissen, was sie nicht tun. Und nicht Leute, die verschüchtert sind, die keinerlei Unterstützung erfahren, die chronisch überfordert sind. Ja. Mir ist es lieber, Betten zu sperren, auch wenn es die Politik nicht hören will. Und eine gewisse Art von Qualität noch nachvollziehbar zu erhalten. Also ich würde sagen, na, wir lassen alle Stationen offen. Die sind da dann manchmal auch sogar zu wenig belegt. Auch das gibt es. Ja. Denkt man nur an Sperrungen von Stationen jetzt aktuell. Aber denkt man auch nur an den geriatrischen Bereich. Das Problem in Österreich sind nicht, wir haben zu wenig Betten. Na, ganz im Gegenteil, wir haben sehr, sehr viele Betten, wenn man ganz Österreich betrachtet. Aber wir haben das zuständige Fachpersonal. Und auch von der Politik her, vielleicht letzter Satz dazu, immer nur darauf zu schauen, billig, billig, billig. Na, der PFA darf jetzt auch schon sehr, sehr viele, soll er noch mehr dürfen. Das ist halt auch billiger wie diplomiert, ist auch klar. Ne? Oder die PA mit einer einjährigen Ausbildung. Teilweise frage ich mich, warum die Heimhilfen so viel mehr wären, in gewissen Settings die 3-monatige Ausbildung. Ja, was machen denn die vor Ort bei den Leuten? Was dürfen die denn gesetzlich machen? Und gibt es dann Gap zur Praxis möglicherweise? Da muss man, glaube ich, ganz genau hinschauen. Immer auch mit dem Anspruch, denk mal, es geht um deine Mutter oder um deinen Opa. Von wem willst du gepflegt werden?
Man liest ja dann immer in den Zeitungen, nachdem es eben so ist, dass mit den, ich nenne es jetzt mal, heimischen Pflegekräften und künftigen heimischen Pflegekräften eben der Notstand nicht bewältigt wird, liest man dann immer von Migration im Pflegebereich, seien es jetzt die, was liest man denn so in den Zeitungen? Die 24-Stunden-Hilfe aus dem Osten wird es oft genannt. Oder auch Wien hat jetzt ein Abkommen oder einen Vertrag abgeschlossen, wieder mit den Philippinen für Pflegekräfte. Wie siehst du das, die Migration in der Pflege? Ist das ein gut funktionierender Weg?
Es ist eine Möglichkeit, ein kleiner Baustein von vielen, vielen Bausteinen, die ich eh schon ein bisschen angesprochen habe mit dieser Idee, sozusagen auch im Schülerinnen, alten, höheren Schulen mit Matura hier auch Kräfte zu gewinnen. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Möglichkeit ist eben natürlich das Ausland. Es ist zweischneidig. Warum? Unter uns gesagt, ja, und das ist eh kein Geheimnis mehr, darum kann ich das gleich wieder revidieren, ja, alle sozialen Wohlfahrtsstaaten, bleiben wir mal in Europa, ja, suchen weltweit. Deutschland sucht in Mexiko, in Philippinen, in Kosovo und so weiter. Teilweise, wie zum Beispiel Kosovo, gibt es hier auch zu viel an Pflegepersonal vor Ort. Jetzt muss man dazu sagen, denn auch dort ist es so, dass die demografische Entwicklung, also die Bevölkerungsentwicklung, eine fortschreitende ist. Das heißt also, wir werden immer älter, das ist auf der einen Seite nett und gut und toll und auf der anderen Seite sind wir als Gesellschaft dafür überhaupt nicht vorbereitet. Ja? Auch das ist im Übrigen nicht etwas, was wir seit gestern wissen. Ja? Wir haben in den letzten 100 Jahren unserer Überlebenserwartung, Erlebenserwartung heißt es so richtig, ja, verdoppelt. Von ca. 40 auf 80. Da braucht man aber dementsprechend Betreuungs-, also nicht nur Pflege, sondern auch Betreuungspersonal. Man braucht Leute auch, die gegen Einsamkeit sozusagen auch vorgehen, zu Hause. Ja? Die meisten sind ja nicht im Pflegeheim, wenn sie alt sind, sondern zu Hause. Viele Frauen, das ist ein großes Frauenthema, auch ein großes Frauenthema, was Pflege, also informelle Pflege, pflegende Angehörigen betrifft. Da lassen die Männer relativ aus. Ja? Da halten sie sich vornehm zurück. Das ist ein Thema, was über 90% Frauen betrifft. Und du darfst ja auch eines nicht vergessen, nur mehr in Österreich zu bleiben. In 26 Jahren haben wir nicht 400.000 über 80-Jährige wie jetzt in Österreich, sondern über 1,2 Millionen über 80-Jährige. Und ach und staune, die werden wahrscheinlich nicht alle gesund sein. Das heißt, die brauchen Betreuung, Pflege und wir sehen vor allem auch eines, wenn die Leute dann letztendlich in eine Stadt zu mehrere Einrichtungen, Stichwort Pflegeheim kommen, dann kommen die ja viel später. Dann kommen die mit einer Pflegestufe 4, 5 hochgradig sozusagen pflegebedürftig. Ja? Früher, denk zurück, 20, 30 Jahre, ja, da waren Leute in einem Pflegeheim, naja, dass du doch, schau, geht mit dem Rollator noch spazieren, der Frau Müller oder der Frau Huber geht es relativ gut, die kann noch mitmachen, Animationstätigkeiten, also wirklich das. Schau mal heute in einem Pflegeheim. Nicht, dass es diese Personen nicht gibt, aber sie sind viel, viel weniger geworden. Gleichzeitig Pflegepersonal weniger und die Ansprüche sozusagen an eine diplomierte Fachkraft, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ist heute auch im geriatrischen Sektor eine völlig andere wie vor 30 Jahren. Das darf man auch nicht übersehen. Das heißt, der Professionalisierungsgrad meines Erachtens darf nicht weniger werden, sondern muss mehr werden. Ganz klar, ich brauche da wirkliche Profis, ich sage es noch einmal, die wissen, was sie tun und die auch wissen, was sie nicht tun. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel, was wir dieses Beispiel noch nennen, das GUB 2016, das Berufsrecht, beschlossen vor 8 Jahren. 8 Jahre hat es gedauert, bis 1. Jänner 2024, dass zum Beispiel in § 15a die Weiterverordnung von Medizinprodukten zu einer Erstverordnung von Medizinprodukten gekommen ist. Lass mich kurz sagen, was sind Medizinprodukte in diesem Beispiel? Wundverbände, Inkontinenzmaterial, Stomamaterialien, Hilfsmittel. Also alles Bereiche, wo sich die professionelle Pflege sehr, sehr gut auskennt und mehr oder minder täglich damit arbeitet. Dazu haben wir 8 Jahre gebraucht, dass das jetzt möglich ist. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, gute Nacht.
Aber nochmal auch, um nochmal zurückzukommen zum Thema Migration und Pflege. Ist das ein gut funktionierendes System? Man liest das eben immer in den Zeitungen und ich habe da keine Vorstellung davon, ob das jetzt einfach so ist, dass jetzt eine Krankenpflegerin aus den Philippinen einfach nach Österreich kommen kann und dann kann sie einfach in einem Krankenhaus anfangen zu arbeiten. Einerseits frage ich mich, ob das, ich glaube, es ist eine sehr vereinfachte Darstellung, die ich da habe, weil mir sofort Hürden wie Sprache einfallen, wie ist es dieselbe Ausbildung, Nostrifizierungen im Medizinbereich sind schwierig. Betrifft das dann diese Krankenpflegerinnen zum Beispiel auch? Ist das dann?
Ja, das ist eine interessante Frage auch. Es gibt Länder, die haben eine sehr gute Ausbildung. Ja? Aber die gute Ausbildung alleine ist halt zu wenig. Wenn du mich fragst, was ist das Wichtigste neben der pflegefachlich Top-Ausbildung, gar keine Frage. In alle möglichen Settings auch wieder zugeschnitten. Wie gesagt, Pflege ist nicht Pflege. So einfach ist die Welt nicht. Und das macht einen großen Unterschied, in was für ein Setting du arbeitest. Leider auch finanziell, muss man dazu sagen. Auch das ist ja ein völliger Wahnsinn, lass mich das nur kurz sagen, dass Leute, die die gleiche Ausbildung haben, in unterschiedlichen Settings völlig unterschiedlich verdienen. Bei gleicher Ausbildung nochmal. Ja? Aber zurückzukommen zu Philippinen, Kosovo und so weiter und der Migrationsfrage. Das Wichtigste sind die Deutschkenntnisse. Warum? Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die Sinneseinschränkungen haben, die ein gewisses Alter haben oder die auch nicht alt sind, die im Krankenhaus 25 Jahre alt sind als Unfallopfer, ja, auf der Unfallchirurgie, das Verständnis, was will da jemand von mir, der Schmerzen hat, der Leid hat, der in einer Ausnahmesituation seines Lebens ist, der vielleicht auch nicht so gut artikulieren kann, weil er, weiß nicht was, ja, für Herausforderungen auch mit sich selber hat, dann ist die Deutschkenntnis das Wichtigste. Da haben wir auch die Idee, Menschen zum Beispiel in Philippinen 2 Jahre mal dort auch in einen Deutschkurs zu schicken, bevor sie denn auch hier reinkommen. Ja. Aber ich bin wirklich offen für alle Menschen von der ganzen Welt, dass sie zu uns kommen. Aber das ist, wie gesagt, ein Tropfen auf einen heißen Stein, vor allem quantitativ. Du darfst nicht eines vergessen. Lange Zeit hat man gesagt, nee, wir suchen bis 2030 100.000 zusätzliche Pflegekräfte. Jetzt haben sie es irgendwie revidiert auf 76.000. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich tue dann nur nacherzählen, ja, was das Ministerium sagt. Und laut neuesten, wenn wir draufkommen, laut neuesten Fernsehberichten bis 2050 sind es dann 200.000 Pflegekräfte, die wir zusätzlich suchen. Wenn man sich dann anschaut, wie viele können denn beginnen oder wollen denn auch zu uns zuwandern und bei uns bleiben, dann geht es oft um ein paar hundert. Über die wir dann diskutieren, da können wir die noch aufnehmen und so. Also ich finde, es geht ja nicht nur in der Pflege, es geht ja auch in der Baubranche, bei den Handwerkern. Wir werden qualifizierten Zuzug von top ausgebildeten Menschen weltweit brauchen, ob man es will oder nicht im Übrigen, ja, sondern wir werden sie brauchen. Vielleicht hast du es auch gehört, ist erst vor kurzem, Österreich schrumpft unter Anführungszeichen oder kann den jetzigen Bevölkerungsalter nur halten durch Menschen auch heute schon, die mit Migrationshintergrund hier sind, weil die eine andere Geburtenrate aufweisen, wie sozusagen die, verzeih mir den Ausdruck unter Anführungszeichen, die Bio-Österreicher, ne? Anführungszeichen wieder oben. Also das ist die Tatsache sozusagen, die Statistik Österreich auch verweist. Ich freue mich über jeden und über jede, die zusätzlich reinkommt, aber ich befürchte wirklich, das wird viel, viel zu wenig sein. Und vom Grundprinzip ist es natürlich schon klar, wir sollten unsere eigenen Leute ausbilden, damit auch dementsprechend wir vor Ort die Menschen haben, die dann in die Pflegebereiche gehen. Und Pflege ist, ich habe es ja schon mehr vorangeleitet, sehr, sehr vielfältig. Ja, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, von der Ambulanz bis hin zum mobilen Hauskrankenpflege, bis zum Rehabilitationszentrum, bis hin zu psychosoziale Einrichtungen, Krankenhaus, Pflegeheime, aber auch neue Bereiche, Community Health Nurse. Bereiche, wo ich mir denke, naja, da hat Skandinavien, Schweden, Norwegen das vor Jahrzehnten entdeckt, da sind wir Jahrzehnte hinten nach. Hier geht es vor allem bei der Community Health Nurse auch um diesen Präventionscharakter. Also Leute schon zu besuchen, mit dem 65. Lebensjahr und schaut sehr, wie schaut es denn bei Ihnen zu Hause aus? Ist es barrierefrei? Gibt es Übergewicht? Gibt es Diabetes? Gibt es sonstige Problemstellungen? Also frühzeitig die Leute abfangen, damit sie es gar nicht pflegebedürftig werden, das wäre eine jahrzehntelange Aufgabe. Aber leider, Prävention findet immer erst dann statt, wenn es von außen aufgezwungen wird. Letzter Satz dazu, was mir gerade einfällt, die Europäische Union hat jetzt vor ein paar Tagen Amalgam verboten als Füllung für die Zähne. Jahrzehnte wird uns eingeredet, super Sache, ganz toll, es gibt nichts Besseres, haben alle Chefärzte erzählt. Kann schon sein, jetzt ist es verboten. Und jetzt muss sich die zuständige Sozialversicherung überlegen, was zahlen wir jetzt, was bieten wir jetzt an, an Kunststofffüllungen und was auch immer. Oder letztes Beispiel dazu, die SVS, ach, auch Vorbild, muss man wirklich sagen, hat jetzt 2024, ich meine, ich bin froh, dass sie es überhaupt erkannt haben, aber 2024 erkannt, dass die Mundhygiene beim Zahnarzt einen präventiv sehr starken Charakter hat. Ja, das erspart uns viele Kosten und viel Leid für den Menschen und sind jetzt bereit, 100 Euro dazu beizusteuern. Vielen herzlichen Dank dafür, für diese Erkenntnis. Sie kommt spät, aber besser spät als gar nicht. Bei anderen Sozialversicherungen gibt es das überhaupt nicht. Dann ist es dein privates Vergnügen, wenn du also 120 Euro oder was auch immer für deine Mundhygiene zahlst. Aber wenn du natürlich dann das nicht machst und drei Zähne dir gerissen werden müssen, so weiter, dann wird alles bezahlt.
Du hast jetzt schon Norwegen und skandinavische Länder erwähnt. Gibt es erfolgreiche Beispiele aus anderen Ländern, die sich Österreich vielleicht als Vorbild nehmen könnte im Umgang mit dem Pflegenotstand?
Also großer Mode, wie ich vorhin auch schon angedeutet, haben ja alle die gleiche Herausforderung. Ich meine, auch im skandinavischen Bereich suchen die Einrichtungen. Aber sie gehen von einem grundsätzlich anderen Niveau aus, von einem anderen Startvorteil, muss man fast auch sagen. Denn sie haben vor allem auch in Dänemark, ja, in Dänemark ist in den letzten Jahrzehnten kein einziges Pflegeheim mehr gebaut worden. Ja, wie gibt es denn das, ja? Wenn dort aber auch die demografische Entwicklung eine ähnliche ist wie in Österreich? Auch relativ gut vergleichbar, weil die natürlich schaut haben, in den Bereichen, du kannst dich vielleicht erinnern, da hat es einmal Politiker gegeben, in dem Fall war es der Sebastian Kurz, der fällt mir jetzt ein, der hat gesagt, mobil vor stationär, toller Slogan, wunderbar, man muss ihn auch budgetär unterfüttern, das hat man dann ein bisschen vergessen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil die Leute wollen ja auch zu Hause bleiben. Und es ist ein Bereich, der gerade in den skandinavischen Ländern sehr, sehr ausgebaut ist. Man sagt, ja, schauen wir alles doch durch Nachbarschaftshilfe, durch frühzeitige Betreuung. Betreuung heißt, ich gehe einkaufen, ich mache die Küche, ich tue vielleicht kochen, ich bin Heimhilfe, ja, sowas in unserem Setting. Ich schaue also hier auch schon auf die Leute. Ich mache Präventionsbesuche als Community Health Nurse und schaue mal, gibt es da Erkrankungen? Gibt es chronische Erkrankungen? Wir machen präventiv Bewegungseinheiten im Zentrum XY. Wenn ich eine Erkrankung habe, dann gibt es eben nicht hunderte Kliniken auf Bezirksebene verteilt, sondern da gibt es das Herzzentrum XY oder das Zentrum für Nierenerkrankungen. Dort wissen sie also sehr, sehr genau und gut durch die Spezialistinnen und Spezialisten, was sie tun und was sie können. Output sehr, sehr gut, viel, viel besser natürlich. Ganz klar, genau dieser niedergelassene Bereich, auch diese Verschränkung mit, bei uns würde man sagen, Allgemeinmedizinern, aber auch diplomiertes Fachpersonal, aber auch bis hin zu Betreuungspersonal, bis hin dann, das denke ich, zu den pflegenden Angehörigen, die natürlich eine massive Stütze sind, die ist viel, viel enger gegeben. Und wie gesagt, wenn es dann gar nicht mehr geht, im geriatrischen Sektor oder auch im Akutbereich, dann hat man Zentren, die sich wirklich spezialisiert haben dafür. Und die wissen, was sie können, was sie tun, die auch nichts anderes tun. Das sprechen auch die Fallzahlen dafür natürlich. Also hier kann man sich vieles, vieles abschauen von diesem skandinavischen Bereich. Aber eines muss auch klar sein, das hat einen Jahre- oder jahrzehntelangen Vorlauf. Wenn man heutige Politik denkt, dann ist das oft nichts anderes wie Selbstdarstellung und das Schielen auf den nächsten Wahltermin. Aber man müsste mal schauen auf die nächsten 10, 20 Jahre. Alleine auch aus dieser Zahl, die ich gesagt habe, mit den 1,2 Millionen über 80-Jährigen 2050. Das heißt, es wird ein Massenphänomen. Das ist eine gesellschaftspolitische Wertefrage, die wir uns ja alle zu stellen haben. Wenn du mich fragst, dann ist das auch eine Frage, wie wir Demokratie verstehen. Denn Demokratie wird dann immer sichtbar, wie wir mit den Schwächsten, mit den Alten, mit den sogenannten behinderten Menschen umgehen. Und die werden mehr. Und da haben wir jetzt natürlich Entscheidungsmöglichkeiten. Was ist uns das wert? Pflege wird immer nur Kostenfaktor gesehen. Kosten, Kosten, Milliarden. Ja, dass es hier aber Wertschöpfungsketten gibt, das hat nicht nur das Institut für höhere Studien mit der Dr. Monika Riedl anhand der mobilen Pflege schon im Jahr 2019 untersucht. Ich habe hier vor mir die Zahlen liegen. 459 Millionen Euro Ausgaben der mobilen Pflege, aber 1,14 Milliarden Wertschöpfung. Also das ist nicht immer nur ein Kostenfaktor, den manche hier sozusagen immer in den Himmel schreien. Pflege kostet zu viel. Schauen wir doch auch ein bisschen auf die Wertschöpfungsketten und schauen wir zum Beispiel auch auf den Bericht des Rechnungshofes Pflege in Österreich aus dem Jahr 2020. Ui, da wäre viel zum Lernen.
Vielleicht als letzte Frage, schauen wir mal, ob wir es schaffen, ein bisschen ein positiver Ausblick. Du hast es immer wieder zwischendurch schon gesagt, aber vielleicht einmal so zusammenfassend nochmal am Schluss. Welche Möglichkeiten siehst du für eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Pflege in Österreich?
Wichtig wäre mal, das GUG 2016 als Berufsrecht und deren Möglichkeiten dort umzusetzen. Und nicht Berufsrechte zu novellieren und wieder zu novellieren und wieder zu novellieren und dann drauf zu kommen, naja, aber in der Praxis wird das nicht angewandt. Naja, warum mache ich dann eine Novellierung? Also schon auch als Träger sozusagen auch Menschen dazu befähigen, weiterzubilden, fortzubilden, dass sie zum Beispiel auch Dinge, die hier erlaubt sind, zum Beispiel das Setzen eines transurethralen Katheters beim Mann, auch aus DGKB umsetzen zu können. Sonst bleibt das leeres oder totes Recht. Nicht, dass es erlaubt ist, aber wenn es niemand macht oder niemand kann, dann ist es mehr oder minder sinnlos. Ja? Also hier wäre wesentlich mehr drinnen, auch an Möglichkeiten in der Praxis. Wir brauchen keine Drehtüreffekte zwischen Pflegeheim und Krankenhaus. Wir brauchen keine Shuttle-Dienste, die ununterbrochen 80-, 90-Jährige vom Pflegeheim in die Ambulanz ins Akutkrankenhaus bringen, wieder retour, wahrscheinlich noch mit nosokomialen Infektionen dabei, und so weiter und so fort. Wir könnten auch vor Ort mehr leisten als PFA, als PA, als DGKB. Traut es euch zu, ja, oder fordert es auch diese passende Fort- und Weiterbildung ein. Das hat auch was mit Standing der Pflege zu tun. Das hat mit dem Image der Pflege zu tun. Was soll ich immer fordern? wir brauchen das und das, sondern muss dann auch umsetzen, wenn die Möglichkeit gegeben ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der mir einfällt, Pflege braucht auch eine Imagepflege. Und diese Imagepflege muss, das sage ich bewusst, muss von der Pflege kommen. Wenn es Diskussionsforen im Fernsehen, im Radio, sonst wo gibt, dann sitzen dort Juristen, Geschäftsführer, Ärzte und sonstige. Aber ganz selten originär Menschen, die von der Pflege kommen. Und da muss man sich mal überlegen, da muss man auch einfordern, so kann das nicht sein. Ja? Und da müssen verschiedene Pflegesettings auch da sitzen. Ich habe vor allem auch die Geriatrie im Hinterkopf. Hier ist das Wachstumspotenzial Ende nie. Da kann man das nicht dementsprechend einfach weglassen. Wichtiger auch, um diesen positiven Ausblick zu machen, bitte die Verantwortlichen müssen auch eines klar und deutlich mal benennen und unterstreichen. Gleiche Bezahlung bei gleicher Ausbildung muss selbstverständlich sein. Wie will ich denn im geriatrischen Sektor mehr Fachpersonal bekommen, wenn ich weiß, dass Diplomierte im Krankenhaus kriegen 400 Euro netto mehr? Auch das ist ein Anreiz. Ich weiß schon, es geht nicht immer nur um Geld. Aber wo ist denn der umgekehrte Anreiz? Ja, und hier gibt es sozusagen ein Gefälle innerhalb der Settings, wo es überhaupt nicht akzeptabel ist und was sofort abgeschafft gehört. Also da könnte man sich auch in der Politik Lorbeeren einholen bei der größten Berufsgruppe Gesundheitswesen, nämlich Pflege. Positiv auch zu sehen ist, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Ich habe schon, wie gesagt, angedeutet, man kann sich selbstständig machen als DGKP. Da wäre es halt nur ganz wichtig, dass die Sozialversicherungen nicht im Weg stehen, sondern dementsprechend auch einen Abrechnungskatalog, einen Leistungskatalog formulieren, der hilft, diesen Menschen auch vor Ort diese Leistung zu erbringen. Denn wohin geht der Patient, wenn er weiß, naja, beim Arzt steckt die E-Card, wenn er denn einen Termin bekommt, beim Kassenarzt, ist ein anderes Thema. Und wenn die selbstständige DIKP kommt, dann muss ich es aus der eigenen Tasche zahlen. Na, wo will er hingehen? Also dieser Präventionscharakter, ich muss nicht gleich zum Arzt gehen, so wie es ja Niederösterreich bei den Acute Community Nurses dementsprechend auch schon zumindest mit Pilotversuchen in Druck an der Leiter und in anderen Bereichen versucht. Ich hoffe, das wird ausgerollt auch in alle Bezirke. Warum? Weil es ja auch eine Entlastung bedeutet des niedergelassenen Arztbereiches. Hier die Verschränkung sozusagen nicht nur zu reden, sondern auch zu leben. Das heißt, das Miteinander der Disziplinen, Ärzte, Physiotherapie, Diätologen, Pflege, Heimhilfen und so weiter auf Augenhöhe im niedergelassenen Bereich ist extrem wichtig und wahnsinnig viel Wachstumspotenzial in sich. Es muss nicht jeder im Krankenhaus arbeiten, der ein Diplom hat, sondern die Bereiche, die ich jetzt genannt habe, die werden boomen hoffentlich und auch müssen, damit wir andere Bereiche auch entlasten und vor allem den Menschen, die es brauchen, es ermöglichen, zu Hause zu bleiben in den vier Wänden, die für sie meistens ihr Leben bedeuten. Das kann ich auch nachvollziehen. Da fragt mich einmal, wo ich hin will, wenn ich pflegebedürftig bin. Bei allen Top-Einrichtungen, die es so gibt, ja, natürlich will ich zu Hause bleiben, so lange wie möglich. Mhm. Und ich möchte dort auch ein Umfeld vorfinden, das dementsprechend mich umsorgt und nicht nur versorgt. Wenn ich das weiß als Politik, und es ist ja auch so, wie soll ich das jetzt höflich ausdrücken, kurzsichtig, sage ich mal, ja, diese Chancen nicht zu nutzen. Mobil für stationär ist nicht nur das, was sich die Menschen wünschen und hat unglaublich viele positive Effekte auch in sich, auch ökonomisch und nicht nur sozusagen auf der pflegefachlichen Seite, sondern ist auch wesentlich günstiger. Wenn man immer vom Geld spricht, ne? Ein Pflegeheimplatz kostet im Durchschnitt 38.000 Euro im Jahr. Eine Betreuung der mobilen Pflege kostet 8.000 Euro pro Jahr. Bitte nicht falsch verstehen. Ich weiß, es gibt natürlich auch Fälle, die eine professionelle, menschliche Top-Versorgung in der stationären Pflege, im Pflegeheim benötigen. Und da gibt es auch super Einrichtungen. Aber das kann nicht der erste Schritt sein. Und daher also mobil für stationär nicht nur so als Worthülse sozusagen ins Fernsehen zu werfen, sondern auch realpolitisch anzugehen, umzusetzen, das ist ganz, ganz wichtig aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und da bin ich nicht der Erste, der das sagt. Ne?
Lieber Roland, vielen Dank für dieses spannende und wirklich sehr informative Gespräch.
Sehr gerne.
Wirklich viel, viel Neues und auch Tiefgehendes im Endeffekt erfahren. Das freut mich sehr. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst.
Sehr gerne, hat mir Freude gemacht. Vielen Dank, liebe Ina, für die Einladung.
Gerne.